Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich bin Georgius, Jugendreporter bei Salon 5 und spreche heute mit Korrektivreporterin Katharina Huth. Sie hat eine super spannende Undercover-Recherche unternommen und heute reden wir gemeinsam über diese Recherche und wie sie es geschafft hat, um undercover zu bleiben. Also bleibt dran. Ja, also zuallererst stellst du dich vielleicht einmal erstmal vor.
Ja, sehr gerne. Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Katharina Huth und ich bin Investigativreporterin bei Korrektiv, mittlerweile seit 4 Jahren schon dabei und berichte hauptsächlich zu Klimathemen.
Ja, danke. Und um dann direkt ins Thema zu starten, fange ich direkt mit der ersten Frage an. Zum Thema Recherche. Erklär du doch mal einmal in ein paar Sätzen, worum es bei der Recherche ging.
Sehr gerne. Die trägt den Titel die Heartland-Lobby und dreht sich um das US-amerikanische Heartland-Institut, aber auch einen deutschen Verein, der heißt EIKE. Und diese beiden Unternehmen oder Institutionen vereint, dass sie klimawandelleugnende Thesen vertreten. Und wir haben diese Recherche angefangen, mein Kollege und ich, weil wir verstehen wollten, wie dieses Netzwerk der Klimawandelleugner eigentlich ja besteht, wie die Menschen sich vernetzen. Und wir wollten ein bisschen hinter die Kulissen gucken und haben uns dann dafür entschieden, undercover zu gehen und waren auf 2 Konferenzen unterwegs, ausgestattet mit Undercover-Uhr und Fake-Identitäten, die wir uns im Vorfeld überlegt haben. Und haben da ganz spannende Eindrücke bekommen, nämlich unter anderem, dass diese beiden Institutionen, die ich gerade genannt habe, dazu bereit wären, Spenden aus der deutschen Automobilindustrie zu verschleiern und dafür Thesen zu vertreten, die eben den menschengemachten Klimawandel leugnen.
Ja, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend an. Eine weitere Frage ist, warum ist es denn so gefährlich, was Organisationen wie das Heartland-Institut erreichen wollen?
Also das ist gefährlich und problematisch, weil sie einfach gezielt falsche Informationen verbreiten. Wir befinden uns ja nun mal gerade in der Klimakrise. Das ist bedrohlich, das ist auch wissenschaftlich belegt und ist vor allem gefährlich für die ärmsten Menschen in dieser Welt. Wir haben eben mit diesen Menschen gesprochen, die diese Zweifel sehen an dem menschengemachten Klimawandel. Und das sorgt eben dafür, dass diese Zweifel gesät werden und ja auch bis in die Politik reichen, dass Menschen total verunsichert werden. Also die Klimakrise ist schon so beängstigend. Man weiß eigentlich gar nicht, wie kann ich mich verhalten? Was soll ich wählen? Was kann man tun? Werden wir noch gerettet, sage ich mal ganz groß, oder ist sowieso alles zu spät? Und da sind dann solche Institutionen, die eben solche Thesen vertreten, gefährlich, weil sie die Menschen verunsichern und ja, politische Debatten beeinflussen und auch die wirklich nötigen Klimaschutzmaßnahmen bremsen und zum Teil komplett verhindern.
Ja, also warum verbreiten die denn eigentlich so solche Fake News? Also was ist die Absicht?
Also ich würde sagen, da gibt es unterschiedliche Beweggründe, warum die das machen. Also ich habe ja vorhin gesagt, wir haben uns einmal mit dem Heartland-Institut beschäftigt und einmal mit dem EIKE-Verein in Deutschland. Und ich würde sagen, also klar, ich kann nur meinen persönlichen Eindruck teilen. Ich kann ja nicht in die Köpfe der Leute gucken, aber mein Eindruck war auf jeden Fall, dass die Menschen beim EIKE-Verein das wirklich aus Überzeugung machen. Also wir waren ja auf dieser Konferenz vom EIKE-Verein und da waren hauptsächlich ältere Männer tatsächlich. Also ich war eine der wenigen Frauen, die dort vor Ort waren. Es sind halt wirklich ältere weiße Männer. Und von den Unterhaltungen, Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich so rausgehört, dass es auch eher Männer sind, die, ich sag mal so, in klassischen Industrien oder so fossilen alten Industrien gearbeitet haben. Also zum Beispiel der Kohleindustrie oder auch der Automobilindustrie. Und ja, was ich so gehört habe, ist, dass die Menschen wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass doch jetzt nicht sein kann, dass sie mit ihrer Arbeit jahrzehntelang die Klimakrise befeuert haben, weil sie sich halt in ihrer Identität auch komplett hinterfragt fühlen. Das ist zumindest, was ich so rausgehört habe. Neben mir saß zum Beispiel auch ein Mann, der Der drehte sich so zu mir und meinte, ja, das kann ja gar nicht sein, dass CO2 so schlecht sein soll, weil
Ja.
das ist ja von Gott gemacht. Und Gott macht ja nur gute Sachen. Und ich war so ein bisschen von den Kopf gestoßen und dachte, ach so, das ist ja interessant. Also es ist wirklich, was ich so rausgehört habe, eine tiefe Überzeugung von den eigenen Gedanken dazu. Und bei dem Heartland-Institut war eher mein Eindruck, dass es da weniger ideologisch ist, also weniger sozusagen die persönliche Überzeugung, sondern einfach ein Businessmodell. Also Heartland-Institut, das bekommt einfach Geld, das ist einfach deren Geschäftsmodell, dass die solche Desinformationskampagnen machen. Also genau, ich würde sagen, so unterschiedliche Beweggründe und das waren auf jeden Fall meine Eindrücke.
Also die Leute sind insgesamt eher so, also nicht wissenschaftlich, sagen wir mal, interessiert, sondern eher an ihren Business, so wie du es gesagt hattest, also eher an Geld, wenn man so sagen kann, interessiert.
Genau, mal so, mal so. Ja.
Wie bist du denn so an das Thema gekommen? Also gab es Personen, die Hinweise dazu gegeben haben?
Das war gar nicht klassisch, dass wir einen Hinweis bekommen haben. Das ist ja manchmal so, dass Quellen auf uns zukommen und uns auf etwas hinweisen und sagen, dazu solltet ihr mal recherchieren. In diesem Fall war das so, dass wir bei uns in der Faktencheck-Redaktion bei Korrektiv immer wieder Falschmeldungen gesehen haben zum Thema Klimawandel, Klimakrise, die sich immer wieder auf den EIKE-Verein bezogen haben. Also wo einfach falsche Sachen behauptet wurden, zum Beispiel CO2 befeuert gar nicht den Treibhauseffekt. Und dann wurde immer wieder gesagt, ja, das haben wir da von dieser Seite, das ist die Quelle. Die Quelle heißt EIKE, das ist halt so eine Abkürzung für Europäisches Institut für Klima und Energie. Da denkt man erstmal, das klingt ja voll cool, irgendwie, also total wissenschaftlich wahrscheinlich oder seriös. Also der Name an sich klingt erstmal gut. Wir haben uns aber total gewundert, was ist denn das für ein Institut und so und sind dann halt auf EIKE gestoßen und haben dazu ein bisschen recherchiert und gemerkt, ach, das ist ein Verein und die verbreiten auch ganz viele Falschinformationen. Und so sind wir auf das Thema gekommen, dass wir dachten, das ist ja verrückt, da gibt es ja einfach Organisationen, die sich damit richtig professionell beschäftigen, diesen Zweifel zu sehen am menschengemachten Klimawandel. Und so sind wir auf das Thema gekommen, dass wir uns gefragt haben, wie vernetzen die sich eigentlich und wer steckt da dahinter?
Also hat da so auch ein bisschen quasi der Zufall mit reingespielt, so, dass man dann diese Organisation dann entdeckt hat, sozusagen.
Ja, das kam schon dadurch, dass wirklich EIKE zitiert wurde in den sozialen Medien. Und das ist uns irgendwann aufgefallen, dass die da vermehrt auftreten.
Ja, weil meistens kommt man ja dann auch so auf solche Organisationen per Zufall, weil man ist so in die Richtung des Themas. Man schaut in die Richtung des Themas, man beschäftigt sich damit und dann stößt man zum Beispiel per Zufall auf sowas.
Ja, genau.
Bist du bei der Recherche schon mal aufgeflogen?
Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben ja die Recherche undercover gemacht und haben tatsächlich mehrmals gedacht, wir sind safe aufgeflogen gerade. Also am Ende wussten wir sind eigentlich nicht aufgeflogen, aber es gab mehrere Situationen, wo wir es gedacht haben, auf jeden Fall. Also wir haben, bevor wir auf die Recherche gefahren sind, uns ja eine sogenannte Cover-Story überlegt. Also überlegt, also uns neue Namen überlegt, wir haben uns Visitenkarten gedruckt. Wir haben uns überlegt, dass wir von einer Berliner PR-Agentur sind und Kunden aus der deutschen Automobilindustrie haben. Und wir haben tatsächlich auch eine Webseite erstellt also mit dem Titel der PR-Agentur und auch mit einigen Referenzen und Informationen, sodass, wenn man unsere Visitenkarte bekommt oder wenn uns jemand fragt, wo arbeitet ihr denn? Und dass jemand googelt, dass dann auch wirklich eine Webseite auftaucht, die auch möglichst professionell aussieht. Aber ich muss sagen, es war auch, also wir waren ein bisschen unter Zeitdruck. Wir hatten jetzt nicht wochenlang Zeit, uns da ausgeklügelt was zu überlegen und haben wirklich mehrmals gedacht, boah, wenn da einer genauer hinguckt. Wir haben auch irgendwo mittendrin nochmal gesehen, oh Gott, wir hatten da einen Rechtschreibfehler auf der Webseite und solche Sachen. Das ist ja eigentlich, wenn da jemand wirklich aufmerksam ist, sind das ja so kleine Zeichen, woran man erkennen könnte, okay, vielleicht stimmt da was nicht. Wir hatten zum Beispiel auch eine Situation, da waren wir auf der COP in Madrid. Die COP, das ist die Weltklimakonferenz. Und da haben wir nicht damit gerechnet, dass wir die Leute, zu denen wir recherchieren, treffen. Und sind so rumgelaufen und hatten so Bändchen um den Hals, wo auch so Presse drauf stand. Und haben dann von Weitem die Leute gesehen, die wir eigentlich auf der Klimawandelleugnenden-Konferenz erwartet haben. Und waren so überzeugt davon, dass die uns bestimmt gesehen haben. Und wir waren so schweißdurchströmt und dachten, okay, wochenlang Recherche vorbereitet, sind nach Madrid gefahren, nach München und dann fliegen wir bestimmt auf. Das war's und so. Also das war richtig blöd. Wir haben auch richtig gezittert und das war erst am nächsten Tag, dass wir die Leute getroffen haben. Wir sind dann Gott sei Dank trotzdem hingefahren und haben dann gemerkt, okay, nee, sie haben uns anscheinend nicht gesehen, weil sonst würden die hier gerade gar nicht mit uns reden. Aber es war auf jeden Fall aufregend.
Ja, das wäre dann ja auch blöd, wenn man aufgeflogen wäre, weil dann hätte man ja vielleicht auch gar nicht diese ganze Information sammeln können.
Ja, voll.
Und also seid ihr dann nur, also ihr habt die ja quasi zufällig dann auf der Klimakonferenz gesehen und seid ihr dann sonst noch irgendwo hingereist, also um etwas über die herauszufinden, also in anderen Ländern, oder habt ihr das eigentlich alles da so bei der Klimakonferenz quasi herausgefunden,
Also
diese ganzen Informationen?
wir waren auf zwei Konferenzen. Wir waren einmal in München auf einer Veranstaltung von dem EIKE-Verein und haben dort die Leute zum ersten Mal kennengelernt. Und also unter anderem James Taylor, das ist der Chefstratege von dem Heartland Institute, von dem ich vorhin schon erzählt habe. Und das war auch ganz nett. Wir sind ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Wir saßen auch gemeinsam beim Abendessen, haben noch gemeinsam so nach der Konferenz, wie man es dann immer mal macht, so zusammengesessen und noch was getrunken. Und da haben die dann davon erzählt, ja, wir sind doch in 2 Wochen oder wie viel später das war, also irgendwie ein bisschen drauf, da sind wir doch alle in Madrid und machen eine Gegenkonferenz zu der Weltklimakonferenz, weil da wird ja nur Quatsch erzählt und wir machen dann die richtige Konferenz und genau, haben davon erzählt, wie toll das da wird, was sie da organisieren. Und dann haben wir uns angeguckt, mein Kollege und ich, und so, ja, genau, wir sind ja auch in Madrid. Und haben uns so halb selbst eingeladen oder schon mal so angekündigt, so, ja, wir werden ja auch da sein. Und haben Kontaktdaten ausgetauscht. Und es hat dann tatsächlich alles ganz gut funktioniert, weil wir haben uns dann bei dem James Taylor nochmal gemeldet und nochmal so, wie so zufällig, so, ach ja, Mensch, und die hatte doch erwähnt, und ja, wir sind ja auch da, und vielleicht sieht man sich ja nochmal in Madrid, das wäre ja nett. Und genau, dann waren wir zuerst auf der offiziellen Weltklimakonferenz, haben uns da ein bisschen umgeschaut und recherchiert und Gespräche geführt und waren dann einen Tag später, Gott sei Dank, doch nicht aufgeflogen, dann auf dieser Gegenkonferenz.
Ja, also nochmal zu den Leuten, weil du hattest ja auch gesagt, dass ihr gedacht habt, dass ihr aufgeflogen werdet, oder also ihr habt es ja nur gedacht, aber es war ja nicht so. Kam es euch so vor, als hätten die Leute so einen Verdacht gehabt, dass ihr halt, sagen wir mal, nicht die, also gar nicht eigentlich zu dieser Pressekonferenz oder was auch immer halt dazugehört?
Ja, das haben wir schon gedacht. Also offensichtlich haben wir dann den Job gut gemacht, gut genug gemacht, dass wir damit durchgekommen sind. Aber wir konnten uns da auf jeden Fall nicht sicher sein. Also alleine schon, dass eigentlich die Leute eher männlich und eher älter waren, das war schon schwierig, weil ich bin da halt hingefahren und wusste gar nicht, was mich erwartet und bin da halt total aufgefallen. Also irgendwie als ja relativ junge Frau unter 30. So stehe ich da auf einmal in der Menge. Also ich wurde auch angeguckt von allen Seiten und habe schon so gedacht, boah, ich wollte eigentlich unauffällig sein hier vor Ort und dass mich halt niemand irgendwie, ne, dass ich niemandem so ins Auge steche. Und das hat schon alleine nicht so gut funktioniert. Also da habe ich echt mehrmals gedacht, boah, wie soll das hier werden? Aber ja, die Leute, also ich muss auch sagen, es hat mich auch zum Teil überrascht, wie einfach es dann doch war. Also ich habe ja von dieser Webseite zum Beispiel erzählt, die wir erstellt haben. Und auch so unsere ganze Masche. Also wir hatten uns überlegt, wir treten auf James Taylor zu und bieten ihm einfach Geld, weil irgendwie so wird es ja wahrscheinlich laufen. Also wir hatten gar nicht so einen richtig ausgeklügelten Plan. Wir sind da wirklich zu dem gegangen und haben gesagt, ja Mensch, wir haben hier Geld von einem unserer Kunden aus der Automobilindustrie und wir würden irgendwie gerne eine Kampagne kaufen. So, wie machen wir das denn jetzt? Oder wie geht denn das? Können wir dir einfach Geld geben oder was? Und dann meint er so, ja, klar, kein Problem. So, also es war irgendwie, ja, wir waren irgendwie erstaunt, wie leicht es dann ist
Also
und wie,
es war sehr, sehr
ja.
aufregend, ne? Also wahrscheinlich.
Ja,
Weil, also
total.
das war der Chef der, wie war der Name nochmal?
Ja, das
Von
war
der
James
Bank.
Taylor, der Chef vom Heartland Institute.
James Taylor, ja. Aber da, wenn man noch vor dem steht, so, ja, muss schon aufregend sein.
Ja.
Ich hätte dann noch nähere Fragen zur Organisation. Also erstmal allgemein. Was ist eigentlich Lobbyismus?
Also, ich sag mal so, Lobbyisten versuchen erstmal grundsätzlich Einfluss zu nehmen, nämlich auf Entscheidungen von PolitikerInnen und Politikern. Das machen sie zum Beispiel, indem sie persönliche Treffen vereinbaren, wo man dann gemeinsam essen geht oder einen Kaffee trinkt und sich irgendwie nett unterhält und zum Beispiel auch Infomaterialien anbietet oder Broschüren oder was auch immer, irgendwelche Hintergrundinfos. Und das ist auch grundsätzlich erstmal legal und auch völlig in Ordnung. Also wir sind ja in einer Demokratie und da ist es auch wichtig, dass alle möglichen verschiedenen Interessen vertreten werden gegenüber der Politik. Und für die PolitikerInnen ist es auch wichtig, mit Lobbyisten zu sprechen, weil sie von denen auch ganz viele unterschiedliche Informationen bekommen, die ihnen dann helfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das Problematische daran ist aber, wenn es kein Gleichgewicht gibt. Also da kam vor ein paar Wochen erst eine Studie raus von Lobby Control. Das ist so eine Transparenzinitiative. Die machen richtig interessante Sachen rund um Lobbyismus. Die kann man sich auch echt mal angucken. Und die haben eine Studie rausgebracht, wo es eben darum geht oder wo sie herausgefunden haben, dass die vor allem fossile Industrie einen wahnsinnig großen Lobby-Einfluss auf die Politik hat. Also die treffen sich fast täglich mit Politikern, auch aus der Bundesregierung, also Christian Lindner von der FDP beispielsweise, aber auch von den Grünen und von eigentlich allen, die man sich so vorstellen kann, sind wirklich in hoher Anzahl vertreten. Und das ist dann tatsächlich problematisch, weil das ist dann einfach nur dieses eine Interesse, also aus der einen fossilen Richtung, sag ich mal, was übermäßig viel vertreten wird gegenüber Politikern. Und die haben ja dann auch, ja, man kann schon fast sagen, selbstverständlich auch einen viel größeren Einfluss als zum Beispiel Lobbyisten, von denen es nicht mal einen Bruchteil so viele gibt, die für, ja, sich zum Beispiel für erneuerbare Energien einsetzen. Also es fehlt einfach ein gutes Gegengewicht und somit auch ein Gleichgewicht in diesen Lobby-Einflüssen.
Waren die Leute, die du getroffen hast, dann auch Lobbyisten?
Ja, auf jeden Fall. Also der James Taylor, der ist ein hauptberuflicher Lobbyist, kann man sagen.
Und die Leute aus der Heartland-Organisation, wie ticken die?
Ja, das ist eine gute Frage.
Sind die eher, ja, so, die sind wahrscheinlich sehr gierig, wenn man es so sagen kann,
Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, was das für Menschen sind. Also ich kann da, wie gesagt, nur meinen persönlichen Eindruck teilen. Ich kann natürlich nicht wirklich wissen, was zum Beispiel James Taylor denkt, wenn er morgens im Spiegel guckt, ob er seine Arbeit gut und richtig findet. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich glaube, letztlich hat jeder Mensch seine Gründe für bestimmte Verhaltensweisen. Für einige ist es eben ein großer Antrieb, Macht zu haben, Geld zu verdienen. Für andere gibt es da andere Sachen, die wichtiger sind und andere Interessen. Ja, so also ganz kann ich die Frage leider nicht beantworten. Ich finde es auf jeden Fall super, super interessant, wie diese Szene funktioniert, dass die Menschen sich halt finden und versuchen, gemeinsam stark zu machen. Und an sich ist dieser Impuls, die Klimakrise zu leugnen, auch psychologisch verständlich. Dadurch, dass sie halt so abstrakt ist und auch beängstigend, ist es halt fast schon leichter, das zu verdrängen, dass sie da ist und dass sie schlimmer werden wird und uns auch bedroht. Also auch wir in Deutschland sind ja bedroht von der Klimakrise, also gesundheitlich, aber auch existenziell. Es werden auch, ja, andere Krankheiten auf uns zukommen, Flüchtlingsbewegungen auf uns zukommen, die Lebensmittelsicherheit wird sich verändern. Also es sind einfach große, bedrohliche Themen. Und ich denke, das ist psychologisch, ja, auch, ja, einfach verständlich, dass das verdrängt wird. Und das macht es aber eben auch so gefährlich, dass dann, wenn dann jemand sagt, okay, das ist jetzt mein Businessmodell, dass das halt wahnsinnig erfolgreich sein kann.
Ja, schon krass. Aber wo, also woher nehmen die oder nimmt die Organisation, beziehungsweise woher kommt das Geld für die Organisation? Konntet ihr dazu was rausfinden?
Ja, das hat uns auch interessiert. Das ist mittlerweile immer schwerer nachzuvollziehen. Also in den USA ist es so, dass öffentlich bekannt sein muss, woher Spenden kommen. Das ist in Deutschland zum Beispiel anders. Da müssen Spender nicht öffentlich gemacht werden. In den USA ist das aber so. Mittlerweile hat aber das Heartland Institute einen Umweg gefunden, wie sie doch Spenden verschleiern kann, nämlich über den Donors Trust. Also es ist halt auch eine Organisation, da kann man dann halt was hinspenden und sagen, lieber Donors Trust, spende das Geld doch mal weiter an die und die Organisation, so wünsche ich mir das. Und dann wird einfach nur der Donors Trust als Spender aufgezeigt, öffentlich. Man weiß dann aber nicht mehr so richtig, woher das Geld ursprünglich kommt. Man kann aber trotzdem es zum Teil nachvollziehen. Also wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit guckt, dann sieht man schon eher, woher das Geld zumindest vor ein paar Jahren noch kam. Das sind zum Beispiel ja, fossile Industrien, also zum Beispiel das Unternehmen ExxonMobil. Das ist ein US-Mineralölkonzern, einer der größten, oder auch Mirae Energy. Das ist auch ein Kohleunternehmen in den USA. Ja, dann gab es auch Unternehmen aus dem Flugzeug- und Militärsektor. Also ich würde mal sagen, alles so Unternehmen aus der ja, offenbar nicht sozial und ökologisch nachhaltigen Branche.
Ja, würdest du sagen, dass die Organisation das Geld sich legal oder illegal beschafft? Also beschafft ist vielleicht ein falsches Wort, aber verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, das ist, was die Organisation macht, das ist legal. Man kann aber sagen, zumindest ethisch verwerflich. Weil Geld zu machen, indem man den menschengemachten Klimawandel leugnet und nötige Klimaschutzmaßnahmen bremst, das geht halt auf den Rücken von ganz, ganz vielen Menschen und von ihrer Sicherheit und Gesundheit und ihrer Existenz. Und auch wenn
Ja,
es
aber auch,
legal ist, ist es trotzdem
also,
verwerflich.
es geht ja auch auf deren Nacken sozusagen. Also, am Ende bekommen die ja die Auswirkungen auch davon zu spüren. Also, sind die ja quasi, haben die ja quasi auch das Problem, was alle anderen Menschen dann auch haben. Deswegen ist es ja eigentlich dumm, was sie machen.
Absolut, da bin ich komplett deiner Meinung und das wundert mich auch immer wieder, wenn eine klimafeindliche Politik gemacht wird, dann denke ich so, ja, okay, liebe Bundesregierung oder auch Lokalpolitik und so weiter, wer da halt so Einfluss hat, da habt ihr doch jetzt auch nichts davon. Aber das ist leider das Problem in der Politik. Also es ist ja so ein bisschen zeitgleich Fluch und Segen, ne? Dass Politikerinnen und Politiker, die können halt immer nur das machen, wofür sie gewählt werden. Also wo die Menschen halt in unserer Demokratie auch sagen, okay, ihr steht für das und das und darum wählen wir euch. Und dass auch regelmäßig neu gewählt wird, das ist eigentlich auch gut, weil man damit so ein bisschen verhindert, dass Menschen halt ihre Macht ausnutzen. Das Problem ist dann aber, dass PolitikerInnen oft nur ja auf die Wählerstimmen gucken, auf die sie halt auch angewiesen sind. Und wenn es dann gerade um so ein emotional aufreibendes Thema geht, dann gucken sie halt ja bloß nicht zu radikal, bloß nicht irgendwelche Sachen vorschlagen, wo die Menschen sich vielleicht jetzt einschränken müssten, was uns zwar aber langfristig was bringt, weil die meisten Menschen ja das vielleicht sich auch gar nicht so richtig vorstellen können, was mit der Klimakrise noch so auf uns zukommt. Also wir sind da wirklich ein bisschen in dem Dilemma, aber ich glaube, was da total hilft, ist darüber zu sprechen. und aufzuklären und wirklich ins Gespräch zu kommen. Also so wie wir das ja jetzt auch machen oder so wie ihr das bei Salon 5 auch macht, dass man einfach über das Thema informiert, ins Gespräch kommt, kritische Fragen stellt und sich selber seine Gedanken macht. Also das finde ich ist genau der richtige und auch einzige Ansatz, oder sehr effektive Ansatz, das zu machen, was wir jetzt gerade machen. Also einfach über diese Themen zu sprechen.
Ja, also dann würde ich auch schon zur letzten Frage überspringen. Und zwar, wie überzeugt diese Organisation die Menschen, beziehungsweise wie überzeugen sie die Menschen von ihrer Organisation? Also wieso, warum glauben diese Menschen das, was sie sagen?
Oh ja, das war auch interessant. Das hat uns James Taylor tatsächlich erzählt. Und zwar machen sie Artikel, also sie schreiben Artikel und schreiben das so, dass es einfach komplett neutral wirkt. Also wie in einer richtig seriösen Zeitschrift. Nur, dass es einfach nicht stimmt. Also das sind oft dann Meinungsbeiträge, also einfach so Meinungen von bestimmten Leuten. Das hat dann gar nichts damit zu tun, wie ist eigentlich die Realität oder wie sind die Fakten. Aber sie wissen, wie man es formulieren muss, sodass es super seriös wirkt. Und dann heißen sie ja auch noch Institute, Heartland Institute. Das klingt auch irgendwie erstmal seriös, wenn man das so sieht. Na, ich lese hier irgendwie eine Publikation, also irgendeinen Artikel, irgendein
Also
Fachmagazin von dem Institute. Ja?
wenn man quasi keine Ahnung hat so richtig davon, dann wird man schon denken, ja, das hört sich schon gut an. Das wird schon
Ganz
richtig
genau.
sein.
Ganz genau so ist es. Und sie zitieren auch ihre eigenen ExpertInnen, also vermeintlichen Experten. So, sie haben einfach bei sich im Haus Leute, die einen bestimmten Hintergrund haben, die vielleicht einen Doktortitel haben oder so. Und die erstellen dann im Auftrag von dem Heartland Institute Studien. Und da schreiben sie halt rein, was sie halt wollen, ne? Was ihnen halt so in die Karten spielt. Und dann schreiben sie so, ja, Fachartikel, also Artikel, die so aussehen, als wären es so Fachartikel und zitieren dann Studien und Doktor sowieso hat das und das rausgefunden. Und das ist halt dann super schwierig. Also, wie willst du dann als Laie erkennen, dass das nicht stimmt? Das ist ja fast unmöglich. Und ja, das ist so die Masche, wie sie das machen.
Ja, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass du für uns diese Fragen beantwortet hast. Und ich würde sagen, hört doch gerne in die anderen Podcasts rein und schaut bei Instagram und TikTok vorbei unter Salon5-. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.